Der RTDE Podcast. Das Interview.
Die Wirtschaftskrise ist massiv, sie ist real, sie ist schlimmer als die von 2008. Es ist eine gewollte Transformation des Systems. Es geht wieder auf die Mittelschicht und davon ist schon gar nicht mehr so viel übrig nach 30 Jahren Krieg gegen die Mittelschicht. Wir bauen die Wirtschaft um mit einer brutalen Geschwindigkeit und wir haben überhaupt nicht politisch reflektiert, was das bedeutet. Jetzt haben wir wirklich die große Systemkrise. Wir sind mittendrin.
Wenn die Corona-Krise etwas ins Wanken gebracht hat, dann ist es die Weltwirtschaft. Doch wie verheerend ist die Lage wirklich? Darüber unterhalten wir uns heute mit Ökonom und Fondsmanager Max Otte. Herr Otte, vielen Dank für die Einladung. Sie haben auch ein neues Buch geschrieben, Die Krise hält sich nicht an Regeln. 99 Antworten auf die wichtigsten Fragen nach dem Corona-Crash. Das hört sich so an, als wäre der Crash schon da. Ist das so? Ist der Crash schon da oder kommt er noch?
Natürlich. Und als ich Weltsystemcrash geschrieben habe, das ja immer in 14 Wochen auf der Spiegelliste war, es kam im Herbst 2019, habe ich ja eine große Systemkrise im Prinzip prognostiziert. Und jetzt kriege ich oft zu hören, wo ist denn der Crash und so weiter. Wir haben keinen Absagen der Finanzmärkte, aber wir sind natürlich in dieser Systemkrise. Man hätte auch damals schon, wenn man noch genauer hingeschaut hätte, sehen können, dass es vielleicht durch ein Virus ausgelöst wird, diese Krisen. Es gab ja den Rockefeller-Report und so weiter. Aber wir haben im Sommer 19, als ich das Buch schrieb und beendete, schon klare Anzeichen gehabt, dass wir auf eine Wirtschaftskrise zusteuern. Konjunktur ist eingebrochen im Maschinenbau, in der Autobranche, in vielen anderen Bereichen. Und diese Krise kam im Prinzip Anfang 2020. Und dann kam Corona, so kamen zwei Dinge zusammen. So konnte man natürlich Corona, unbeachtet der medizinischen Relevanz, bin kein Mediziner, ich bin eher Skeptiker, aber das sollen die Mediziner beurteilen, konnte man natürlich dieses Virus benutzen, um vielleicht auch andere Maßnahmen durchzudrücken. Das passiert. Deswegen haben wir zwar eine große Wirtschaftskrise, eine Systemkrise, aber sie wird eben versteckt hinter Zwangsmaßnahmen, autoritären Maßnahmen, zunehmend autoritäreren Regierungen, auch im Westen. Das hat ja auch vor 10 Jahren die Rockefeller Stiftung vorausgesagt. Der Bericht ist öffentlich, dass auch im Westen autoritärer regiert werden wird nach so einer Krise. Und das passiert gerade. Man versucht also, den Crash der Finanzmärkte abzufangen und man versucht, das Ganze umzusteuern. Aber die Wirtschaftskrise ist massiv, sie ist real, sie ist schlimmer als die von 2008, weil 2008 ein reiner Finanzmarktschock war, das heißt eine Nachfragekrise. Die Leute waren verunsichert, Kredite wurden zurückgehalten, man kaufte nicht mehr. Jetzt haben wir auch einen Angebotsschock, sprich einerseits ist Verunsicherung da, andererseits sind auch Lieferketten unterbrochen, Güter werden knapper, die Preise steigen. Also jetzt kommt beides zusammen. Jetzt haben wir wirklich die große Systemkrise. Wir sind mittendrin.
Ich glaube, wir müssen mal ausführen, was wir meinen, wenn wir sagen Wirtschaftskrise oder Systemkrise. Das sind ja zwei verschiedene Begriffe. Was ist das eine, was ist das andere?
Ja, ich habe die modernen Ökonomen, die denken sich so, die Wirtschaft sei so, kann man alles ausrechnen und es ist so mathematisch, technisch. Aber das Spannende ist doch, wie Wirtschaft und Politik zusammenspielen. Das hieß früher politische Ökonomie. Das habe ich in Princeton auch noch bei meinen Professoren, bei einigen der Professoren gelernt, insbesondere Robert Gilpin, der sehr enge Zusammenhänge zwischen Weltpolitik und Weltwirtschaft gesehen hat und gesagt hat, das, was sich so in den Ländern abspielt, hängt auch zum großen Teil davon ab, wie das internationale System funktioniert. Und das habe ich in Weltsystemcrash beschrieben. Wir haben diese Weltsystemkrise, den Aufstieg Chinas, den Abstieg der USA, die zunehmende Bedeutungslosigkeit Europas. Es gibt Länder, die um ihre Souveränität kämpfen, die auch behaupten können, mittelgroße Länder, jetzt nicht flächenmäßig, aber wirtschaftlich wie Russland. Aber es ist im Prinzip dann diese Verschiebung USA-China ist das eine. Das andere ist der Abstieg der Mittelschicht im Westen. Also wir haben immer mehr Menschen am Existenzminimum. Dann folgt auch sowas wie Populismus, das ist ja die Folge, nicht die Ursache. Und dann ist es die Überschuldung des Westens, weil wir seit 20 Jahren, eigentlich seit 1987, immer mehr Schulden machen, um das jetzige System am Laufen zu halten. Und jetzt sind wir irgendwo, wenn Sie die alten Bugs Bunny-Filme oder die Roadrunner, Speedy Gonzales-Filme kennen, jetzt sind wir da, wo der Coyote also über die Klippe gelaufen ist und nach vorne guckt, nochmal guckt da unten und sieht dann, dass das da ganz weit runter geht. Und das versucht man mit, möchte ich sagen, staatswirtschaftlichen Maßnahmen abzuwenden.
Das hört sich ja sehr pessimistisch an, um nicht zu sagen apokalyptisch. Die offiziellen Zahlen sagen ja, dass der Rückgang der Wirtschaft bei ungefähr 5% liegt, ungefähr so wie nach 2008, 2009. Sie sagen, dass es um einiges mehr ist. Ich glaube, Ihre Schätzung ist bei 10%.
Mindestens, ja.
Wie kommen Sie drauf?
Ja, also mich wundern diese Zahlen. Man kann die nicht nachrechnen wirklich. Also ich meine, man könnte sie nachrechnen, aber dann weiß man unter Umständen immer noch nicht mehr. Das ist wie bei der Inflation, da hatte ich auch mal vor Jahren, ich bin auch ein Kritiker der offiziell ausgewiesenen Inflationszahlen, vor Jahren hatte ich da mal eine Diskussion mit jemandem von der Bundesbank, der mich aktiv angeschrieben hat. Also es gibt viele, die dann sagen, nee, stimmt doch alles. 5,5% oder 5% war damals der Einbruch 2009 nach der Finanzkrise. Und das hing damit zusammen, dass eben Nachfrage ausfiel und dass vor allem internationale Aufträge und Welthandel eingebrochen sind. Deutschland hängt da sehr ab. So, der Welthandel ist jetzt auch zum Teil eingebrochen, aber es kommen eben strukturelle Verwerfungen im Land dazu. Ich meine, der Einzelhandel ist seit langem platt. Der Mittelstand, Gastronomie, Hotellerie, da kommen ja riesige Umsatzeinbrüche. Das ist ja auch ein Systemwandel, da werden wir sicher noch drüber sprechen, aber da brechen ganze Branchen weg. Online explodiert. Amazon ist im ersten Halbjahr 2020 in den USA um 30% gewachsen. Das heißt, wir haben insgesamt, der stationäre Handel ist um 4,4% gesunken in den USA, also leichter Rückgang im stationären Handel. Da war aber auch nicht so ein harter Lockdown wie hier. Amazon ist explodiert. Amazon hat ungefähr einen Anteil von 20% mittlerweile in den USA. Das heißt, insgesamt ist der Handel gar nicht so stark eingebrochen. Aber das ist in Deutschland deutlich mehr, weil der Lockdown hier härter ist, weil wir mehr noch vom Welthandel betroffen sind. Deswegen würde ich mal sagen, wenn wir die wirklichen Kosten sehen, was passiert ist in der Wirtschaft, ist diese Krise mindestens doppelt so stark wie die Finanzkrise, wenn nicht noch stärker. Aber es wird eben der Schalter umgelegt. Ich meine, Corona, Covid ist ein gigantisches Förderprogramm für Jeff Bezos und Bill Gates und Zuckerberg und wie sie alle heißen, also für die großen Online-Unternehmen. Alles, was online ist, profitiert von. Wir profitieren davon als Vermögensverwalter. Wir sind natürlich auch im Netz sehr präsent. Also für uns ist das gar nicht so schlecht im Moment, aber für die Menschen draußen ist es natürlich bitter und es ist eine gewollte Transformation des Systems. Weg vom Einzelhandel, vom selbstständig disponierenden Klein- und Mittelständler und kleinen Unternehmer hin zu den großen Digitalkonzernen, was natürlich auch heißt, dass viele, viele Jobs verloren gehen, dass die Reichen noch reicher werden. Jeff Bezos hat im letzten Jahr ungefähr ist sein Aktienpaket 55 Milliarden nach oben gegangen. Das ist eine Zahl, die kann man sich so nicht unbedingt vorstellen. Also das ist sicher mehr als der reichste Deutsche besitzt, 55 Milliarden. Und das in einem Jahr ist sein Paket um so viel gestiegen. Wir bauen die Wirtschaft um mit einer brutalen Geschwindigkeit und wir haben überhaupt nicht politisch reflektiert, was das bedeutet.
Bevor wir jetzt darüber reflektieren, was es politisch bedeutet, würde ich gerne skizzieren, wie wir da hingekommen sind. Wie Sie richtig sagen, es ist ja nicht mit Corona gekommen, es ist ja auch erst eine direkte Folge von dem, was 2008, 2009 passiert ist. Mhm. Also damals wurde ja künstlich das am Leben erhalten, was eigentlich nicht mehr lebensfähig war, jetzt einfach ausgedrückt. Vielleicht können Sie das ausführen. Was ist damals passiert, dass wir jetzt 10, 11 Jahre später hier angelangt sind?
Jetzt zünden wir ja in gewisser Weise die dritte Stufe. Also angefangen hat es eigentlich mit Rot-Grün in allen Ländern. Nein, angefangen hat es mit Ronald Reagan und Margaret Thatcher. Das ist jetzt schon ein bisschen her, 1980, auch schon zum Teil vorher, die sogenannte Liberalisierung, was ja eigentlich nur heißt, Gesetzesabschaffung ist ja auch ein Propagandabegriff. Es heißt eben Gesetze abschaffen, aber Gesetze haben ja auch ihren Sinn. Vielleicht manche nicht mehr, aber also Liberalisierung der Finanzmärkte, das klang gut. Und das Ganze haben Rot-Grün, also Clinton in den USA, Blair in England und Schröder-Fischer in Deutschland zu Ende gebracht. Also die Freigabe der Finanzmärkte. Und wir haben hypertrophierte Finanzmärkte gehabt. Ich bin ja viel in Öffentlich-Rechtlichen, in Talkshows gewesen und wenn ich mit Finanzmarktkritik mich geäußert habe, kam das immer gut an. Und man unterstellte mir da also eine eher linksliberale Gesinnung, weil Finanzmarktkritik ja eher was Linkes ist. Von denen hören wir im Moment nicht viel. Also wir haben diese Aufblähung des Finanzsektors. Dann hatten wir etwas, was Kaperung der Politik durch den Finanzsektor hieß. Also Simon Johnson, der ehemalige Chefvolkswirt der Bank für internationalen Zahlungsausgleich, hat gesagt, die Finanzbranche hat die Politik gekapert. Also nach der Finanzmarktkrise 2006 haben zum Beispiel die Wall Street hat ungefähr 10 Milliarden in Lobbying investiert, um eine stärkere gesetzliche Regelung und Einhegung der Finanzmärkte und der Akteure dort zu verhindern. Das ist auch weitgehend gelungen. Das heißt, die Wall Street konnte weiter so schalten und walten, wie sie wollte. Trotzdem hat natürlich irgendwo dieses System, was schon viele Pleiten hatte mit den Subprimes und so weiter, kann ich nicht ohne weiteres diese Geschäftsmodelle weiter betreiben. Also es ging trotzdem einigen Banken dann an den Kragen, aber im Prinzip haben wir den Finanzmarkt nicht reguliert. Das habe ich dann auch mal im Debattenmagazin der SPD geschrieben, in anderen Weltzeiten und Weltaltern, das ist ja 10 Jahre her oder 8 oder 9, aber man fühlt sich ja so, als ob die Welt sich völlig gedreht hat in der Zeit. Und dann ging es aber weiter, dann haben wir eben den Aufstieg von Silicon Valley, also es gibt 3 große einflussreiche Lobbybranchen, würde ich sagen, das ist die Finanzbranche, das ist Silicon Valley mittlerweile und das ist Hollywood. Und Silicon Valley ist sehr, sehr mächtig, gerade auch mit der letzten Wahl geworden. Das Thema Regulierung der Finanzmärkte war ein linkes Thema und genauso das Thema Regulierung der großen Technologie-Oligopole, die ja unglaublich mächtig sind, die in Wahlen eingreifen, die manipulieren. Es ist ja völlig unstrittig, dass sie die letzte Wahl beeinflusst haben.
Wie das?
Naja, wenn ich unter Trump-Tweets was setze, Vorsicht, Warnhinweise, dann greife ich aktiv ein. Also das ist jetzt gar nicht, hat gar nichts mit der These vom Wahlbetrug zu tun, sondern diese Einflussnahme ist ja völlig offensichtlich gewesen. Es wurden auch 500 Millionen zum Beispiel in die Senatswahl in Georgia gesteckt, um noch da 2 demokratische Präsidenten durchzupushen. Und Kamala Harris, also ich muss nochmal, ich habe mitgeschrieben an einem Buch Technologischer Totalitarismus. Und in diese Welt kommen wir langsam, leider, wenn wir nicht aufpassen. Dieses Buch ist von Frank Schirmacher, dem ehemaligen FAZ-Herausgeber, leider verstorben vor 6 Jahren, herausgegeben worden. Da haben mitgeschrieben Martin Schulz, ich habe mitgeschrieben Sigmar Gabriel, Matthias Döpfner, Shoshana Zuboff von Harvard, also ein ganz hochkarätiger Band. Technologischer Totalitarismus, die Macht der Internetkonzerne, bändigen. Vom Thema hört man heute nicht mehr so viel, weil diese Konzerne eben so mächtig geworden sind, dass sich keiner mehr gegen sie stellen will. Wir merken es bei YouTube, wir merken es überall, wir müssen auch zum Teil durchklagen dort. Da ist oftmals die Freiheit der Medienberichterstattung und die Freiheit des Meinungsaustausches aber extrem eingeschränkt. Und das ist ja nur eine Seite der Medaille. Also an Amazon, wenn die irgendwo reingehen, machen die eine Branche platt und dominieren sie am Ende und dann kommt keiner mehr rein und der Kunde ist mehr oder weniger gefesselt. Also wir haben die Macht von Wall Street jetzt noch übertroffen, vielleicht von der Macht von Silicon Valley. Ähnliches haben wir natürlich auch in China. Das ist eine ganz andere Welt. Also die ist ja auch internettechnisch, ist da eine eigene Welt entstanden. Das heißt, die Welt ist da in 2 Rollen, 2 Gebiete zerfallen. Europa gehört da zur amerikanischen Welt. Russland ist teilautonom mit Yandex und Microsoft und so weiter, die da nicht mehr benutzt werden und Yandex als eigene Suchmaschine. Aber hier im Westen ist die Macht von Google und Co. extrem.
Jetzt sind wir bei 2008. Jetzt haben wir diese riesen Finanzblase, die dann platzt, das wird vieles gerettet. Was wäre denn, Sie haben geschrieben, dass der Systemcrash schon damals überfällig war. Also eigentlich hätte er danach kommen müssen. Er ist nicht gekommen, weil diese Rettung ihm erfolgte. Was wäre denn gewesen, wenn man diesen Systemcrash damals schon zugelassen hätte? Wo wären wir denn heute?
Ja, es wäre insofern besser gewesen, als dass unproduktive Unternehmen hätten ausscheiden können, insbesondere in der Finanzbranche. Also lass die Unternehmen pleite gehen, lass auch ihre Anteilseigner Pleite oder Vermögensverluste erdulden. Wir haben ja im Prinzip die Aktienbesitzer der Banken gerettet und damit die Vermögenden, denn die Aktien sind in den Händen der Vermögenden oder Pensionsfonds. So, die Vermögenden hätten einen Vermögensverlust gehabt. Wir hätten also eine Wiederherstellung einer gleicheren Vermögensverteilung gehabt. Stattdessen haben wir mit Steuergeldern, also mit den Geldern des Normalbürgers, die Reichen gerettet. Diese These habe ich 100-fach wiederholt. Das wurde auch allgemein mir zugestimmt. Heute weiß ich nicht, ob man sich noch so gerne daran erinnert, aber das ist passiert. Das andere ist, dadurch, dass wir diese Unternehmen gerettet haben, haben wir unproduktive Unternehmen gerettet. Und damit haben wir Zombie-Unternehmen, die also eigentlich nicht mehr viel zur Wertschöpfung beitragen, und wir haben Bullshit-Jobs, wie das so schön heißt. Also Leute in unproduktiven Unternehmen mit unproduktiven Jobs. Und deswegen ist auch die Produktivität weiter, das Produktivitätswachstum im Westen stark zurückgegangen. Und das wäre anders gewesen. Aber all das, also eine Krise alleine zuzulassen, reicht nicht. Ich muss mir natürlich auch Gedanken machen, wie regel ich es nachher vernünftig gesetzlich. Also jetzt auf den freien Markt zu setzen, sagen, alles geht den Bach runter und dann entsteht von selber was Neues, ist nur Teil der Wahrheit. Ich muss natürlich ein vernünftiges gesetzliches Regelwerk und Rahmenwerk auch entwickeln.
Sie sagen, mit den Steuergeldern der Mittelklasse oder der Arbeiterklasse hat man jetzt die Reichen gerettet damals. Wie ist es jetzt? Kann man das jetzt vergleichen mit dem, was damals passiert ist?
Kann man absolut vergleichen. Also, und jetzt kommt es ja nochmal dazu, der Jobverlust jetzt durch die Digitalisierung wird noch stärker. Aber wir haben in der Tat natürlich wieder die Banken, Finanzdienstleister gerettet. Wir haben ebenso natürlich gigantische Förderprogramme für Silicon Valley gemacht. Aber es kommt was Neues. Also nach 2006, 2008 war es vor allem erstmal Stützungen von Instituten durch Eigenkapitalhilfen oder Kredite, also Liquidität, Geldpolitik. Also die Notenbank drückt auf den Knopf, die Geschäftsbank hat ein Kontoguthaben und gleichzeitig aber Schulden bei der Notenbank und gleichzeitig auch Schulden, also Bilanzverlängerung nennt man das. Da muss man sehen, dass diese neu gedruckte Liquidität in den Umlauf kommt und was Gutes bewirkt, hat sie teilweise, aber oftmals hat sie auch nur dazu beigetragen, dass die Immobilienpreise und die Aktienpreise stiegen und damit es noch schwieriger wurde für die Mittelschicht. Jetzt ist es noch dramatischer, weil wir wirklich viele Jobverluste haben durch die Pleiten im Einzelhandel, im Gastronomiegewerbe und so weiter, Tourismus, ganz viele Pleiten, noch nicht alle vollzogen, aber die kommen irgendwann. Das heißt, wir haben auf einmal ganz viele Menschen, die arbeitslos sind. Das war 2008 eher begrenzt. Jetzt müssen also die Staaten tatsächlich auch zu direkten Beihilfen greifen, Arbeitslosengeld, Helikoptergeld, direkte Beihilfen. Und das ist in der Tat das sogenannte Helikoptergeld, über das man schon lange gesprochen hat. Vielleicht nicht an alle gleichmäßig, aber Arbeitslosengeld kriegen erstmal viele Millionen. Auch in den USA. Selbst die USA haben zum ersten Mal in ihrer Geschichte unter einem republikanischen Präsidenten, also Donald Trump, haben sie Arbeitslosengeld eingeführt. Also undenkbar vorher. Sprich, die Lage ist so dramatisch, es gehen so viele Jobs verloren, dass ich den Leuten irgendein Almosen oder irgendeine Stütze im besten Sinne des Wortes geben muss. Das ist aber nicht gut für die Gesellschaft. Ich habe immer mehr alimentiertes und subventioniertes Wahlvolk, immer weniger, die selbstständig ihr Geld verdienen und auch selbstständig disponieren können. Damit habe ich immer mehr Klientelpolitik, aber das ist die Systemtransformation, die im Moment läuft.
Ist das so ein Shift zum Sozialismus? Sie sprechen ja davon, dass das System ökosozialistisch werden könnte oder wird das so sein?
Ja, ich zitiere den großen Klaus Schwab, der ja sagt, wir müssen Sozialismus und Kapitalismus verschmelzen und überwinden. Das ist ja schon zumindest nach Idee des Weltwirtschaftsforums, gehen wir ein Stück Richtung Sozialismus. Und wie er auch gesagt hat, der gute Herr Schwab, you will have nothing and you will be happy about it. Also, du wirst nichts mehr haben, aber du wirst glücklich sein. Also so ein bisschen. Und da kommt eben jetzt auch die Digitalisierung, über die wir uns ja noch gar keine Gedanken gemacht haben. Mit der kann man natürlich Sozialismus, auch Planwirtschaft, viel besser gestalten. Geld mit Verfallsdatum, also jeder kriegt jeden Monat seinen Scheck. Wenn der bis zum Monatsende nicht ausgegeben ist, dann wird er weniger wert. Also ich kann mir tausend Dinge überlegen, wie ich tatsächlich eine ziemlich perfekte Planwirtschaft einführe. Und da gibt es genug Menschen, die darüber nachdenken.
Das heißt, Digitalwirtschaft und Sozialismus gehen da Hand in Hand. Oder ist das diese Verschmelzung von Sozialismus und Kapitalismus, wenn man Digitalwirtschaft hat und ökosozialistische Planwirtschaft?
Also es passt gut zusammen. Man könnte sich das auch anders vorstellen. Man kann natürlich auch die Digitalwirtschaft dezentral aufbauen, sodass sie die Einzelnen ermächtigt und ihren Aktionsradius stärkt. Aber im Moment geht es eher in Richtung zentrale Kontrolle, wenige große Plattformen, Geschäftsmodelle, die dann wenigen reichen Menschen gehören. Keine Welt, die ich besonders attraktiv finde. Kommt ja noch was dazu. Wir haben ja nicht nur die Digitalplattform, wir haben eben auch künstliche Intelligenz. Und die KI macht brutale Fortschritte. Und vor 2 oder 3 Jahren hat der große alte Mann der amerikanischen Außenpolitik, Henry Kissinger, war da schon 95, mittlerweile ist er 97 oder so, im Atlantic Monthly einen Aufsatz geschrieben, wie die Aufklärung endet, how enlightenment ends. Und er hat gesagt, die KI explodiert. Und vielleicht macht die auch gute Dinge, aber wir wissen nicht mehr, warum sie tut, was sie tut. Wenn also das autonome Auto sich dafür entscheidet, die Oma umzufahren und nicht die Mama oder umgekehrt, ja, in so einer Krisensituation muss ja eine Entscheidung getroffen werden. Und wir können aber nicht mehr darüber nachdenken, weil wir nicht mehr wissen, wie diese KI funktioniert, wie sie lernt. Und das ist das Problem. Und deswegen hinken wir als menschliche Gesellschaft sowohl philosophisch als auch gesetzgeberisch brutal hinter diesen Entwicklungen hinterher, die ja rasend schnell sind. Und im Moment heißt es einfach, wir machen. Wir impfen mal, wir impfen mit neuen Impfstoffen. Wir hinken aber hinter den Entwicklungen hinterher. Wir haben das noch nicht überdacht. Wir haben noch nicht uns entsprechend überlegt, was wir gesetzlich machen. Wir sind in dieser Systemtransformation drin. Und im Moment geht es für mich ein bisschen oder sehr stark in die falsche Richtung.
Ja, das hat beantwortet ein bisschen eine meiner Fragen. Ich habe mir überlegt, wenn man schon davon spricht, dass wir eine Transformation haben und mit Sicherheit haben werden, also hin zur Digitalwirtschaft zum Beispiel. Und jetzt haben wir durch diese Krise eine Beschleunigung. Es ist ja eine Beschleunigung. Und ich habe mir überlegt, ist das denn dann schlecht? Also wenn wir sowieso dahin müssen, dann ist eine Beschleunigung vielleicht gar nicht schlecht. Aber so wie ich das jetzt höre, ist es schlecht, weil wir nicht hinterherkommen oder weil es dann mehr Opfer fordert.
Ja, sagen wir so, ich zitiere mal Carl Schmitt, den deutschen Staatsrechtler. Ich bin in seinem Geburtsort auch geboren. Ich habe einen Philosophieunterricht gehabt. Der wird heute noch viel international gelesen. Er war im März gefallen, als er 1934 dann in die NSDAP eingetreten ist, aber relativ schnell gestürzt und wurde aus allen Ämtern entfernt, war dann ab 1936 einfacher Professor und war zum Glück mit den späteren Sachen nicht belastet, hatte aber Lehrverbot für sein Leben, aber hat in der frühen Bundesrepublik viel gewirkt. Karl Schmitt hat mal gesagt, souverän ist, wer den Ausnahmezustand bestimmt. So, und wir haben im Prinzip seit der Finanzmarktkrise, vielleicht sogar seit 9/11, immer wieder Ausnahmezustände, die normalen parlamentarischen Mechanismen ein Stück weit aushebeln. Und spätestens seit der Eurokrise. Und diese Ausnahmezustände werden halt von sehr wenigen bestimmt. In der deutschen Politik ist es so, dass sie natürlich Angela Merkel sehr mächtig machen, weil sie da in einer Schaltzentrale sitzt. Und im Prinzip haben wir ein Politbüro im Moment. Das, wenn nicht die Ministerpräsidenten und Merkel ist ein Politbüro, ist im Grundgesetz nicht vorgesehen, dass wir ein Politbüro haben. Und in der Wirtschaftstransformation haben dann tatsächlich natürlich große Einzelkonzerne, große Lobbys eine Macht. Und der politische Prozess kommt in diesem Ausnahmezustand nicht hinterher. Und das ist das Problem. Dass wir also die Bürger nicht mitnehmen, dass wir nicht nach vernünftigen gesetzlichen, gesellschaftlichen Lösungen gesucht haben. Und das halte ich für sehr bedenklich.
Sie haben schon den Ausnahmezustand angesprochen und Sie haben geschrieben, dass man im Ausnahmezustand das Finanzsystem geplant bereinigen kann. Das ist ja der Great Reset, wenn ich das richtig verstehe, also die geplante Neuordnung. Wie kann man denn Schulden geplant bereinigen? Also wie passiert das? Wer profitiert davon und wer ist der Verlierer von dieser Bereinigung?
Der Verlierer ist klar, Profiteure sind etwas schwieriger zu sehen. Es gibt viele Möglichkeiten. Wir haben seit einiger Zeit bei der BaFin ein Abwicklungsregime. Das heißt, man kann die Banken nicht nur mit Steuergeldern retten, sondern man kann sogar sagen, lieber Anleger, wir streichen 20% deiner Guthaben oder 30%, was auch immer gerade ist, damit die Bank entschuldet wird. Denn das Guthaben des Anlegers ist oder des Sparers ist ja eine Verbindlichkeit der Bank, die es ja wieder auszahlen muss. Wir streichen 20%, steht die Bank schon besser da. Geht theoretisch. Auf Basis der Abwicklungsrichtlinie der Europäischen Union seit 2 Jahren auch im deutschen Recht möglich. Das ist das eine. Man kann innerhalb Europas kann man sagen, okay, die italienischen Staatsschulden, da machen wir einen großen Schuldentilgungsfonds, da überführen alle ihre Schulden. Die werden dann mal auf 100 Jahre tilgungsfrei gestellt, da interessieren sie keinen mehr, also quasi begraben. Und in 100 Jahren ist es, also ich kann der Fantasie, sobald das in so eine planmäßige gesetzliche Regelung reingeht, sind keine Grenzen gesetzt. Negativzinsen haben wir schon teilweise. Also, und es schadet natürlich größtenteils, und das wissen viele Menschen auch nicht, der Mittelschicht. Denn die Mittelschicht hat Sparvermögen, sie hat Lebensversicherungen. Die Reichen, die haben wenig Sparvermögen. Die haben Aktien, Immobilien, Private Equity, Yachten, was weiß ich, Schmuck und sonst was. Aber nicht viel auf dem Konto. Das ist eher das Verhalten der deutschen Mittelschicht. Die hat ihr Häuschen vielleicht. Da kommt dann vielleicht auch noch eine Sondersteuer drauf. Wird ja schon drüber gesprochen. Oder am besten Einfamilienhäuser ganz weg, wie die Grünen so sagen. Also es geht wieder auf die Mittelschicht und davon ist schon gar nicht mehr so viel übrig nach 30 Jahren Krieg gegen die Mittelschicht. Ich habe von diesem Begriff schon öfter verwendet.
Ja, ich habe auch mit einem anderen Ökonom gesprochen. Er meinte, wir verschulden, oder Deutschland hat sich ja enorm verschuldet, noch zusätzlich im letzten Jahr. Das würde alles unsere Generation, die Generation unserer Kinder und so weiter ausbaden. Es würden dann immer wieder Schulden dazukommen, immer neue Steuern. Sie sagen ja, dass auch Sondersteuern ermöglicht oder erleichtert werden durch dieses Elektronische, was dann kommt. Wie wird das dann sein? Kann man dann darauf bauen, dass man irgendwann ein eigenes Haus besitzen kann? Oder ist das dann alles absolut unmöglich demnächst?
Also, ob es die Kinder ausbaden, vielleicht, aber auch in anderer Form. Ich kann natürlich Schulden einfach streichen, das habe ich eben gesagt, in so einer Ausnahmesituation. Da sind die weg, dann sind jetzt ein paar Leute ärmer, die dachten, sie hätten mehr. So, deren Kinder haben dann vielleicht, müssen dann vielleicht arbeiten, können nicht mehr von Zinsen leben, wie auch immer. Also ich könnte theoretisch die Schulden wegmachen. Aber das Problem ist, da werden ein paar Leute ärmer. Also das war auch nach dem Ersten Weltkrieg ein Problem, dass die großen Kriegsschulden zwischen den Alliierten nicht gestrichen wurden. Also die Amerikaner wollten sie nicht streichen und haben eben diese Zahlungsverpflichtungen den Engländern und Franzosen, die es aber nicht wirklich zurückzahlen konnten, über anderthalb Jahrzehnte nicht erlassen. Und das hat zu Druck geführt. Und das hat, also wir müssten tatsächlich mal so einen Schuldenerlass machen, aber dann mit einer sinnvollen Neuordnung. Das geht. Wie lange man das jetzt noch so hinzieht, weiß ich nicht. Unsere Kinder, meine Kinder, werden es in anderer Form ausbaden müssen. Die Gesellschaft verändert sich eben brutal. Wir haben immer weniger Jobs, hochwertige Jobs in der Mittelschicht. Wir haben immer weniger Spitzenjobs oben, wo aber dann ein brutaler Arbeitseinsatz gefordert ist, wo man, klar, da verdient man dann viel Geld, aber man kann nichts damit anfangen. Die normale Mittelschicht schrumpft. Und wir haben halt immer mehr dann ein Teil, Bevölkerungsteile, die von bedingungslosem Grundeinkommen oder was auch immer leben. Das ist ein Riesenproblem.
Wird das kommen? Was glauben Sie? Man liest ja immer wieder so eine Dystopie. Es gibt diese Digital-Großmächte und wenige sehr reiche Menschen und die meisten leben dann vom bedingungslosen Grundeinkommen. Ist das etwas, was eintreten kann?
Das ist leider, weil es ja auch in den Planungen oder Szenarien des Weltwirtschaftsforums durchaus vorkommt, ist das nicht unwahrscheinlich. Die viele Policymaker, wie man so schön sagt, haben sich darauf eingeschossen. Also mir wäre es lieber, wir würden wieder einen gesetzlichen Rahmen finden, in dem die Mittelschicht floriert. Ich kann ja auch mir ein funktionierendes Handwerk vorstellen, wenn ich die Rahmenbedingungen so schaffe. Ich kann einen Internetkonzern ja ohne weiteres gesetzlich eingrenzen. Wenn ich sage, bitteschön Amazon, du verkaufst nur in einem Bereich oder in einer Region, wir machen solche Plattformen, dürfen nur in einer bestimmten Region verkaufen. Das könnte ich ja alles gesetzlich regeln. Also ich kann durch eine entsprechende Marktordnungspolitik kann ich einen dezentralen, menschengerechten Markt herstellen. Das muss aber dann der Gesetzgeber wollen und da sehe ich im Moment nicht so den Willen.
Was will denn der Gesetzgeber, wenn wir uns jetzt auf Deutschland konzentrieren? Wie bewerten Sie das Krisenmanagement der Regierung?
Der Gesetzgeber will das, was die starken Lobbys wollen im Moment. Also wir haben, Angela Merkel will vor allem an der Macht bleiben. Und ich meine, gerade im Rahmen der Covid-Krise hat sich ja die Stimmung sehr schnell gedreht. Also am Anfang, Herr Spahn, wir sind gut gerüstet, Masken bringen nichts und so weiter. Und dann die 180-Grad-Wende. Also da sind sehr schwache Figuren am Werk. Das sind Getriebene, wie auch ein Weltjournalist mal zur Flüchtlingskrise sagt. Das stimmt natürlich nur teilweise. In der Flüchtlingskrise gab es schon Vorzeichen. Hier gab es auch Vorzeichen. Aber hier hat sich sicherlich die Digitalisierungslobby, die Paniklobby, die Angstmacherlobby, die Pharmalobby haben sich durchgesetzt. Und ich meine, abschreckendstes Beispiel ist Israel. Die haben sich doppelt verkauft an Pfizer. Pfizer verdient an den Impfstoffen und auch noch an den Daten, die Israel Pfizer zur Verfügung stellt. Also man merkt, wie sich die Machtbalance zwischen Staat und starken Unternehmen immer mehr zugunsten der starken Unternehmen neigt, die viel mächtiger sind als der Staat. Und auch da, wenn ich dann früher gesagt habe, ich wünsche mir einen starken Staat, keinen, der in alle Bereiche reinregiert, aber einer, der da Paroli bieten kann. Also das preußische Modell war für mich, Sie sehen ja auch im Raum einige alte Preußen hängen, also es war für mich schon kein schlechtes, wo also ein Staat auch ein Gegengewicht, eine Gegenmacht zu den großen Lobbys ist. Das haben wir im Moment nicht. Frau Merkel kalkuliert, wie sie am besten an der Macht bleibt und ansonsten lässt sie es laufen und die Lobbys sind halt große Machtfaktoren.
Was halten Sie denn vom Lobbyregister, das jetzt beschlossen wurde? Ist das eine sinnvolle Maßnahme? Ist das eine Scheinmaßnahme? Was ist das?
Ich habe es mir noch nicht genau angeschaut, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass im Moment mehr als Scheinmaßnahmen rauskommen. Also wenn jeder Abgeordnete 100% transparent ist. Ich meine, das ist ja auch spannend. Sie werden von unseren Steuergeldern extrem gut bezahlt mit 20.000 Euro Grundausstattung im Monat plus dann für Ausschussvorsitzende und so weiter. Und das ist ja für viele, die diese Karriere anstreben, ein Riesengehalt, das sie im zivilen Leben niemals verdienen würden. Also es ist in gewisser Weise eine Negativselektion. Viel zu hoch, Parlament ist zu groß. Man müsste mit dem Lobbyismus viel, viel strenger umgehen, das ist klar. Und auch mit dem ausländischen Lobbyismus, also ein Friedrich Merz, der in meiner Partei ist und der sicherlich ein guter Mann ist, aber wenn ich Cheflobbyist für einen großen ausländischen Konzern war lange, der so viel Einfluss in Deutschland ausübt, mich dann für ein Regierungsamt oder für einen Parteivorsitz zur Wahl zu stellen, halte ich für ethisch nicht korrekt. Und ich meine, die USA machen es anders, Russland auch, da geht sowas nicht. In Deutschland geht das, also da sieht man auch, wie stark der ausländische Einfluss da ist.
Wie würden Sie denn die Lage Ihrer Partei bewerten im Moment? Sie wird ja von einigen Korruptionsskandalen erschüttert. Fraktionsvize Gita Konnemann hat gesagt, wir befinden uns in der schwersten Krise seit der Spendenaffäre. Nur wenn wir mit aller Konsequenz und Härte reagieren, werden wir wieder Vertrauen zurückgewinnen können. Was sagen Sie dazu?
Na, ich bin ja Mitglied der Werteunion und wir sind ja die Liberal-Konservativen in der CDU. Wir sagen, dass die CDU im Prinzip einen großen Linksruck hat. Sie hat sich sozialdemokratisiert. Das hat ja in gewisser Weise auch geklappt. Frau Merkel hat die CDU sozialdemokratisiert und die SPD kannibalisiert. Die ist ja kaum noch vorhanden in vielen Fällen. Nur versucht Frau Merkel, das jetzt auch die CDU grün anzustreichen. Das wird ihr wohl gelingen. Leider, können wir gleich noch was zu sagen. Aber es wird diesmal nichts nützen. Denn die Grünen sind im Trend. Das heißt, wir in der Werteunion fordern schon lange eine grundsätzliche Neubesinnung dieser Partei und auf liberal-konservative Werte. Da ist aber nicht viel von zu spüren. Wir werden in der CDU auch ausgegrenzt und immerhin hat unser Verein über 5000 Mitglieder mittlerweile. Und das ist zwar jetzt gemessen an der Größe der CDU eine kleine Zahl, aber wir werden in den Dialog nicht wirklich einbezogen. Es ist mittlerweile sogar so gewesen, dass ich ein Schreiben gesehen habe, dass in der christlich-demokratischen Arbeitnehmerschaft ein Mitgliedsantrag abgelehnt wurde, weil jemand Mitglied in der Werteunion war. Also soweit werden wir innerparteilich diskriminiert. Aber wir gehen nicht, wir bleiben und wir versuchen das zu ändern. Denn die CDU hat sich so weit von ihren Werten, deswegen Werteunion, entfernt, dass da dringend eine Totalreform geboten ist.
Es ist ja durchaus denkbar, dass es zu einer grün-schwarzen Regierung kommt. Was glauben Sie, wie sich das entwickeln könnte? Worauf würde das hinauslaufen?
Das ist ein sehr realistisches Szenario. Frau Merkel arbeitet darauf hin, Herr Söder auch, weil man eben merkt, grün ist im Trend. Das heißt aber, dass die CDU, die strukturell mehr oder weniger die ganze Zeit des Bestehens der Bundesrepublik die größte Partei war, strukturell zur zweitgrößten Partei wird. Denn das Imitat ist immer schlechter als das Original. So, wenn die CDU grün werden will, was ein Horror wäre. Ich meine, die Grünen sind eine totalitär ökosozialistische Partei, die sich einen sehr spaßigen Anstrich geben, aber die eigentlich wirklich diese Transformation unseres Gesellschaftssystems wollen. Also es geht mit dem Verbot von Eigenheimen los und es kommen viele andere Dinge. Also man darf die Gefahren dieser Partei, die diese Partei für die Demokratie beinhaltet, überhaupt nicht unterschätzen. Ich weiß, dass viele ehrliche Menschen, viele Menschen, die auch mit Idealismus da sind, aber viele, die gar nicht so tief in der Politik sind, lassen sich, grün ist im Trend, Umweltschutz, ja, Klima, das alles sind so Schlagworte, dann macht man eben sein Kreuzchen da und dann kennt man wieder. Ich habe gerade mit einem Buchautor gesprochen, der Verwandte besucht hatte, auch grün, Düsseldorf. Und man wählt grün, man hat sein Cayenne in der Garage stehen, man fliegt vielleicht zum Winterurlaub nach Florida, will aber Umweltschutz. Also diese Verlogenheit, die sehe ich sehr stark bei vielen Teilen der urbanen Elite in Deutschland, die dann auch grün wählen. Aber für die CDU wäre es inhaltlich eine Katastrophe und wahltaktisch auch. Also das, was Frau Merkel mit der SPD gelungen ist, wird ihr mit den Grünen nicht gelingen.
Es hört sich ja jetzt alles sehr unschön und sehr unsicher für den normalen Bürger an, sage ich mal.
Ja, so ist es.
Also sehr unsichere Zeiten. Was kann man denn vielleicht als letzte Frage tun, als normaler Mensch, um sich finanziell abzusichern?
Ich sage immer, das Wichtigste als normaler Mensch, wenn man Reserven hat, komme ich gleich drauf, das Wichtigste ist aber, sich sozial absichern. Also soziales Kapital nenne ich das. Verein, Netzwerk, Familie, also belastbare Beziehungen. Wir wissen nicht, was kommt. Dann auch gesund an Körper, Geist und Seele bleiben. Unglaublich wichtig. Also Bücher mal lesen, gute Bücher, Dinge um ihrer selbst willen tun, wie Friedrich August von Hayek sagt. Also die totalitären Systeme, das war früher in der Sowjetunion nicht anders wie bei den Nazis oder sonst wo, da gab es eine sozialistische Wissenschaft, da gab es eine sozialistische oder eine nationalsozialistische Wissenschaft, da gab es keine Wissenschaft. So, und heute gibt es halt eine klimafreundliche Wissenschaft, das hat schon so einen totalitären Anstrich. Also Wissenschaft um ihre selbst, Kultur, was auch immer, also die Individualität wirklich hochhalten und pflegen. Ganz wichtig, also erstmal, dass man als Mensch in der richtigen Verfassung bleibt. Und finanziell ist dann das Nächste. Das Schlechteste sind Lebensversicherungen, Rentenversicherungen und Kontoguthaben.
Immobilien?
Jein. Das Problem ist, dass Immobilien im Moment auch hier in der Eifel ein Bauboom ohne Ende. Das treibt die Preise, ist vielleicht nicht der beste Zeitpunkt. Immobilien sind teuer, sehr teuer. Aktien sind noch billiger, also ein Aktienfonds. Vielleicht auch ein paar Edelmetalle, also wer viel Vermögen hat, der kann ja mischen, Immobilien, Aktien, Fonds und Edelmetalle, aber die meisten Menschen werden sich nicht zwei Immobilien und dann noch dicke Aktienfonds und Edelmetalle zusammen kaufen können. Also zwei gute Aktienfonds, möglichst ohne Derivate, gegebenenfalls auch ein bisschen Edelmetall und eine kleine Reserve, tatsächlich sprichwörtlich unterm Kopfkissen oder irgendwo im Haus, dass man da einen Monatsbedarf vielleicht hat. Viele Menschen können sich das ja noch nicht mal das mehr leisten. In den USA sind erschreckende Zahlen, dass also, ich weiß nicht, die Hälfte oder 30-40% der Bevölkerung keine $400 Reserven habe. Also da sieht man, wie arm viele Menschen auch im Westen geworden sind. Also, aber wer ein bisschen was hat, Aktienfonds, Edelmetalle, kleine Bargeldreserve.
Nehmen wir uns zu Herzen, Herr Otte. Vielen Dank für dieses sehr interessante Gespräch.
Sehr gerne.
Das war der RTDE Podcast.